So, hallo auch von meiner Seite, herzlich willkommen, wir freuen uns hier zu sein. Ich möchte heute etwas anschauen mit euch aus Lukas 22, schlagt bitte die Bibel auf. Ich möchte lesen von Vers 31 auf Seite 146 in der alten Lutherbibel. Lukas 22, Vers 31, steht geschrieben. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehret, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleins dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennest. Geht um diese Geschichte, die ich anschauen möchte, die Verleugnung des Petrus von Jesus Christus und wie ihm der Herr das zuvor eröffnet hat. Interessant ist, wenn man das in den anderen Evangelien anschaut, zum Beispiel in Matthäus, dann geht es weiter, dass man dann lesen kann, dass auch all die anderen desgleichen sagten. Es war nicht nur Petrus, der bereit war, für Jesus Christus in den Tod zu gehen, sondern das bezeugten alle in Matthäus. Jetzt sehen wir diese Begebenheit und das ist etwas, was mich beschäftigt. Jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen. Wir lesen dann auch in Vers 54, wie es dann passierte. Sie griffen ihn aber und führten ihn und brachten ihn des Hohenpriesters Haus. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Palast und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich unter sie. Da sah ihn eine Magd sitzen bei dem Licht und sah eben auf ihn und sprach zu ihm. Dieser war auch mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach: Weib, ich kenne ihn nicht. Und über eine kleine Weile sah eine andere und sprach: Du bist auch der Einer. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und über eine Weile, bei einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagest. Und alsbald da noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, das er zu ihm gesagt hatte: Ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Eine ganz bekannte Geschichte, man überlegt sich das auch oft, warum verleugnet Petrus Jesus Christus in diesem Moment? Petrus, der ja sehr viel Hingabe hatte für Jesus Christus. Ich möchte zuerst diesen Punkt anschauen, als der Herr ihm das eröffnet hatte. Vers 31, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehret, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleins dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Also er offenbart Petrus bereits, dass er für ihn gebetet hat, dass er, wenn er sich denn wieder bekehrt, seine Brüder stärken soll. Wahrscheinlich in diesem Moment dachte Petrus: Herr, ich bin dran, ich bin allzeit bereit, meine Brüder zu stärken. Du kennst mich, du weißt, wie ich dir nachgefolgt bin. Was meinst du damit? Warum diese Worte? War ja immer nahe dran, gehörte zu den dreien, die am nächsten bei Jesus Christus waren. Und er sagt deshalb auch, er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das ist eine Haltung, eine Hingabe, eine Liebe, die man vielleicht schnell mal von sich gibt. Ich weiß nicht, bei uns ist es ja nicht so, dass wir unbedingt konfrontiert werden mit diesem Preis, den man bezahlen müsste. Ich sage, dass man sein Leben geben müsste. Wir haben ja sehr viel Freiheit. Wir erleben vielleicht ein bisschen Spott und Hohn, wenn wir für Jesus Christus einstehen. Aber wir sind nicht in der Situation, dass wir tatsächlich konfrontiert sind, dass wir sterben müssten für unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Da war es ein bisschen anders und an vielen Orten auf dieser Welt ist es auch immer noch anders. Da müssen Menschen sich mit dem auseinandersetzen. Wenn sie ihren Glauben bezeugen, bezahlen sie unter Umständen mit ihrem Leben dafür. Und jetzt stellen wir uns vor, wie schnell man dazu neigt, zu denken, ich bin auch bereit zu sterben für Jesus. Das ist die Liebe zu Jesus Christus. Das kann jeder nachvollziehen, der Jesus Christus einmal so richtig geschmeckt hat, der Jesus Christus in seinem Leben erfahren hat. Der weiß um diese Liebe zu Jesus, die er auch absolut verdient. Und vielleicht hat man die Überzeugung, das Leben für Jesus zu geben. Ich für meinen Teil in meinem Leben hatte schon viele solche Momente. Ich war ein ganz eifriger, nicht immer ganz vernünftiger Nachfolger Jesu Christi. Aber ich hatte eine große Liebe, große Hingabe. Für mich gab es eigentlich nichts anderes mehr. Also ich wollte mein Leben nur noch auf das ausrichten und bin dann in meinen Anfangszeiten als Christ wie eine Dampfwalze über alles hinweggefahren, weil ich einfach Jesus verkündigen wollte. War nicht immer so weise. Man wächst ein bisschen im Geist und man wird ein bisschen ruhiger. Könnt ihr wirklich den Herrn loben und preisen, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Aber es war wirklich so, das war einfach diese Liebe. Und ich hatte viele Situationen erlebt. Es war einmal so, als ich auf der Straße war, in Österreich, Vorarlberg, gepredigt. Da ist tatsächlich jemand auf mich zugekommen und hat mich mit dem Leben bedroht. Er gehörte einer anderen Religion an, spielt jetzt keine Rolle welche. Aber er sagte, wenn ich nicht aufhöre, diesen Namen zu predigen, dann bringt er mich um. Das war mir in diesem Moment vollkommen egal. Aber ich führe das auf das zurück, dass ich der Überzeugung war, das wird er niemals tun hier in Österreich. Das glaube ich ihm nicht. Deswegen war meine Bereitschaft auch, ich predige weiter, egal was passiert. Vielleicht wäre es in einem anderen Land anders gewesen, das kann ich nicht sagen. Ich möchte nur erzählen davon, dass ich dieses Gefühl kenne, das Petrus jetzt in diesem Moment hat. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen. Wie das auch die anderen Jüngern bezeugten. Das ist etwas, das ich für meinen Teil aus eigener Erfahrung verstehe. Aber wie sieht es denn aus, wenn sich die Situationen ändern? Wie sieht es aus, wenn du vielleicht schon länger mit Jesus Christus gegangen bist und in deinem Leben nicht mehr alles in Ordnung ist, wenn deine Liebe zu Jesus Christus ein bisschen abgenommen hat? Wie sieht es dann aus? Ist man immer noch bereit, mit ihm in den Tod zu gehen? Oder begnügt man sich dann einfach mit, ich gehe sonntags in die Gemeinde? Ich möchte erklären, warum ich die Überzeugung habe oder was ein Mitgrund sein könnte, warum Petrus in diesem Moment Jesus Christus als solches verleugnete. Und wir lesen am Schluss von Vers 62, ich lese Vers 61 im Kontext noch, und ich möchte, dass wir uns wirklich mal in diese Situation hineinbegeben. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, das er zu ihm gesagt hatte, ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das kam ihm jetzt in den Sinn. Damals, als Jesus zu ihm gesprochen hatte, als er sagte, und wenn du dich dermaleins bekehrst, stärke deine Brüder, als er ihm eröffnete, du wirst mich dreimal verleugnen, konnte er das nicht verstehen. Er war der Überzeugung, niemals. Hattest du vielleicht auch schon in deinem Leben? Niemals würdest du deinen Glauben an Jesus Christus verleugnen. Ich sage dir, das hängt immer mit den Umständen und Situationen zusammen, in welchen du gerade steckst. Es ist keine Schande, schwach zu sein. Es ist normal, entmutigt oder enttäuscht zu sein. Das kennen die meisten Christen, die über Jahre hinweg mit Jesus Christus gegangen sind. Sie haben diese Erfahrungen gemacht. Und jetzt müssen wir den Text weiterlesen und in Vers 62, in diesem Moment, Jesus Christus sagte nicht, wie wir Menschen tun würden. Ich sage mal, wie wir das oft erleben, vielleicht, wenn wir in so einer Situation sind und wir stellen uns vor, es ist nicht Jesus Christus, es ist ein Freund, ein Bekannter oder ein Bruder, der hätte vielleicht gesagt, ich hab's dir ja gesagt, du wirst mich verleugnen. Siehst du, du Feigling. Jesus sagte gar nichts. Er sah ihn an. Er sah ihn nur an. Weißt du, es ist schön, wenn wir uns jetzt so anschauen. Wir sind alle so gleich, so schwach. Aber es ist was anderes, wenn Jesus Christus dir ins Gesicht schaut. In diesem Moment, Gott offenbart im Fleisch die Personifizierung der Reinheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Schaut dich an in diesem Moment. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dieses Schamgefühl, dieses Enttäuschtsein über sich selbst, nachdem man gesagt hat, ich würde für dich in den Tod gehen. Ernüchterung. Ernüchterung, Bewusstsein von, lass deiner Worte wenig sein. Wir neigen wirklich dazu und ich bin auch so einer. Wie gesagt, ich kenne mehrere solche Brüder. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass wir Schweizer vielleicht manchmal so sind. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht hat es was mit familiärer Prägung zu tun. Aber ich tendiere auch viel zu schnell reinzuschießen. Einfach so, etwas ärgert mich. Und ich kann nicht in aller Geduld diese Situation tragen. Ich habe immer das Gefühl, das muss jetzt gelöst werden. Und das ist oftmals der große Fehler, den ich mache, für meinen Teil. Ich bin immer noch am Lernen. Man lernt nie aus als Christ. Das müssen wir auch wissen, dürfen wir niemals vergessen. Egal wie weit du gekommen bist, du bist noch weit weg von dem, was du einmal sein wirst durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Aber trotz allen Bemühungen, wir werden immer mannigfaltiglich fehlen. Das dürfen wir nie vergessen. Das passiert und das passiert jedem. Die einen stehen dazu, die anderen weniger. Die einen können es wirklich gut verbergen. Äußerlicher Anschein von Heiligkeit, Frömmigkeit, ist gut unterwegs, ist treu. Aber im Innern, ich sage nicht, ist es schlecht oder voller Totengebeine. Ich sage, Schwachheit, Zerbrechlichkeit. All die Männer des Glaubens, die wir sehen, von denen wir die Biografien lesen, Menschen, die uns vor Augen gemalt wurden, die wir studieren oder sehen können, tief im Innern schwach, stark durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das sieht man halt oft nicht. Glaubensgeschwister, die länger schon im Glauben stehen, wissen um dasselbige. Sie schauen nicht diesen Mann oder diese Frau an, sondern sie wissen, dass in ihnen ist das, was sie stark macht. Jetzt ist Petrus da mit dieser Überzeugung, dass er für Jesus sterben würde, diese Haltung hat und ich glaube ihm das in dieser Situation. Wir wissen, was die Jünger alles miterleben durften mit Jesus Christus. Ich beneide sie darum. Wie oft habe ich mir vorgestellt, mit Jesus Christus Seite an Seite zu wandeln, ihm zuzuhören, Stellt euch einmal vor, es wurde nicht alles niedergeschrieben, was Jesus sagte oder getan hat. Da gibt es noch so viele Dinge. Es steht geschrieben, die Welt würde die Bücher nicht begreifen. Also vielleicht, wir werden es eines Tages wissen, wenn wir in der Herrlichkeit eingetaucht sind, was Jesus noch alles getan hat. Und wir werden staunen. Und jetzt sehen wir das. Petrus durfte das alles miterleben. Er war dabei, hautnah. Ein enger Verbündeter. Jetzt lesen wir wieder im Text. Ich sage nochmals vom Vers 33. Er sprach aber zum Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Herr wird heute nicht kennen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennest. Und jetzt kommt diese Besonderheit. Und er sprach zu ihnen. Zu ihnen, nicht zu ihm. So oft ich euch gesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen nie, keinen. Also er erinnert sie jetzt inmitten dieser Situation, inmitten dieses Dialogs mit Petrus an die Situationen. Erinnert euch bitte, ich habe euch oft ausgesandt. Geht hin in die Städte, in die Märkte, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und er sagt, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr auch je Mangel gehabt? Das war die Frage. Als ich euch ausgesandt hatte, ohne dass ihr etwas mitnehmen musstet, hat euch etwas gefehlt? Nie, keinen, nie. Es hat ihnen nie an etwas gefehlt. Sie erinnern sich daran. Sie haben es nicht vergessen. Ja, wie könnten sie auch oder konnten sie auch? Das ist die Frage. Es gab mehrere Aussendungen. Hat sie immer wieder gesandt, geht dahin, 2x2, die 70, wie auch immer. Das müssen wir wissen. Jetzt sagt er auf einmal im Vers 36, da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desselbigen gleichen auch die Tasche. Wer aber nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Jetzt kommt eine völlig neue Situation. Jesus sagte zu ihnen, jetzt sende ich euch nicht mehr aus, ohne Beutel, ohne Tasche, ohne Schuhe. Jetzt rate ich euch, kauft ein Schwert. Das kann sehr verstörend wirken. Wie passt das eigentlich zusammen? Warum sagt Jesus zu ihnen, kauft ein Schwert? Das hat viele Christen immer wieder beschäftigt. Man versuchte das irgendwie zu interpretieren, zu verstehen, zu verteidigen. Was meint er damit? Man versuchte zu überlegen, ja, das Schwert des Geistes. Nein, das konnten sie nicht mitnehmen. Das hatten sie als solches nicht. Sie hatten die Worte Jesu zwar gehört. Man hat die Überlegung angestrebt, ja vielleicht, Jesus hat ja schon oft darüber gesprochen, auch in seiner Endzeitrede, was für gräuliche Zeiten kommen werden, bereitet euch vor, dass ihr euch wehren könnt, wenn die römischen Soldaten kommen, was auch immer. Ich bin der Überzeugung, es hat einen anderen Hintergrund, weil wenn wir dann den Vers 37 lesen, der bezieht sich auf die Aussage von Vers 36. Deswegen fängt es an mit denn ich sage euch, es muss noch das auch vollendet werden an mir, das geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet, denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Also er bezieht sich auf die Situation, was er seinen Jüngern oft eröffnet hat. Das Menschensohn muss überantwortet werden in der Heidenhände. Er wird gekreuzigt werden. Er hat davon gesprochen, dass er vom Tode auferstehen wird. Er bezieht sich auf diese Situation, die jetzt auf sie zukommen wird, die auf Jesus Christus zukommt. Das ist der Kontext. Das bezieht sich auf diese Aussage. Und dann steht im Vers 38, sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug, es ist genug. Es ist genug, er meinte, es braucht nicht mehr. Also für eine Verteidigung gegen eine Invasion, die kommen wird, braucht es mehr als zwei Schwerter. Es muss sich auf diese eine Situation beziehen, von der wir lesen. Wenn wir nämlich dann lesen in Vers 47, da lesen wir, da aber noch redete, siehe die Schar, und einer von den Zwölfen, genannt Judas, ging vor ihnen her und nahete sich zu Jesu, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du des Menschensohn mit einem Kuss? Da aber sahen die um ihn waren, was da werden wollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer aus ihnen schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lasst sie doch so ferne machen. Und er rührte sein Ohr an und heilete ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und den Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die über ihn kommen waren, ihr seid wie zu einem Mörder mit Schwertern und mit Stangen ausgegangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt keine Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es beschreibt es genau diese Begebenheit. Und wir lesen, dass sich die Frage unter den Jüngern stellte, sprachen zum Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Sie haben ja die Schwerter jetzt, die zwei. Und Jesus hat ja gesagt, er kaufe ein Schwert. Sie sind konfrontiert mit dieser Situation, eine Gefahrensituation. Sie kommen, die Hohenpriester, mit diesen Soldaten. Man weiß, es geht um Jesus Christus, aber wenn sich so eine, sage ich jetzt mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Armee vor dir aufbäumt, dann ist es in diesem Moment nicht einfach so, dass du als normal denkender Mensch dich damit begnügst, es geht nur um Jesus, hat nichts mit mir zu tun, sondern wirkt auch für dich bedrohlich. Eine Drucksituation. Deswegen, in dieser Drucksituation sind sie überfordert und sie fragen Jesus, sollen wir jetzt mit dem Schwert dreinschlagen? Was machen wir denn mit diesem Schwert überhaupt jetzt? Nur Petrus, der geht einfach drauf los und hieb des Hohepriesters Knecht sein rechtes Ohr ab. So eine Begebenheit, ich habe früher oft mit meinen Kindern und wenn wir Besuch hatten, Bibelquiz gespielt. Ich fragte dann einfach aus der Bibel immer so ein paar Fragen und mal schauen, was die Leute so wissen über die Bibel. Und einer meiner Söhne, der liebte das, weil die wenigsten wissen, das ist bei euch wahrscheinlich anders als Christen, aber die wissen nicht, wie dieser Knecht heißt. Wenn ich dann gefragt habe, wie hieß dieser Knecht, dem das rechte Ohr abgehauen wurde, dann schoss es wie aus einer Kanone von meinem Sohn, sagt immer, Malchus, das wusste er, Malchus. Und wenn es nicht so gut lief, dann habe ich natürlich immer diese Frage gestellt, dass er wieder mal punktet. Oder? Aber das war so schön, Malchus. Wir wissen anhand der Evangelien, da geht es um Malchus. Jetzt möchte ich die Situation beleuchten. Jetzt sehen wir, Jesus Christus hat Petrus eröffnet, dass er sich bekehren soll. Bekehren soll und danach seine Brüder stärken. Hat er im Vers 32 eröffnet. Jesus Christus gab den Auftrag, ein Schwert zu kaufen. Oder einfach, man kaufe ein Schwert. Und bringt das im Kontext so zusammen von Vers 35, indem er die Frage stellte, okay, liebe Jünger, hat es euch jemals gemangelt, als ich euch ausgesandt habe? Sie sagten, nie. Keinen, wir hatten nie Mangel. Du hast immer für alles gesorgt. Das kennen wir. Das ist im Glauben gehen mit Jesus Christus, trachten am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird das solches alles zufallen. Das wissen wir. Als Christen dürfen wir auf den Herrn Jesus Christus vertrauen. Unsere Wege sind manchmal sehr undurchsichtig. Wir wissen nicht so recht, bin ich jetzt in dieser Situation? Ist es recht, dass ich in dieser Situation bin? Oder gehe ich falsch? Warum lässt Gott das zu? Das kennen wir ja. Und jetzt geht es darum, dass er ihm das offenbart. Er soll sich bekehren. Sie sollen ein Schwert kaufen, nachdem er ihnen eröffnet hat. Immer habe ich für euch gesorgt. Jesus Christus offenbarte seinen Jüngern damit, nämlich, dass er sie liebt. Also das kennst du ja. Wenn du, zum Beispiel, wenn du Kinder hast, dann musst du nicht, du brauchst es nicht zu lernen, deine Kinder zu lieben. Du liebst sie. Also ich schon. Nicht deine, aber meine. Aber das ist so, das kannst du einfach. Und du bist immer sehr besorgt um deine Kinder. Sie machen so viel Müll, sie gehen auf Wege, das ist einfach so. War ja bei uns nicht anders. Aber sie machen so viel Müll, aber das hat nie etwas mit deiner Liebe zu tun. Das verändert deine Liebe nicht, nur die Momentanaufnahme, du beurteilst die Situation, du kannst ein bisschen gefühlserregt sein, um nicht zu sagen zornig, aber du bist dann vielleicht in diesem Moment ein bisschen unzufrieden, unglücklich darüber, was sie so tun, aber du liebst sie immer. Du wirst immer für deine Kinder einstehen. Das macht diese Liebe aus. Das ist so, ich stehe so oft für meine Kinder ein, weil sie eben so viel Dinge tun, die nicht so weise sind, nicht so gut sind. Sie tun es einfach. Ich sage ihnen, tut es nicht, sie tun es trotzdem. Ist so. Aber ich stehe immer für sie ein. Wenn sie in Situationen kommen, wo sie Hilfe brauchen, bin ich da für meine Kinder. Ohne Frage. Ich werde es nie zulassen, wenn ich in einer Situation wäre und mein Kind würde etwas tun oder eins meiner Kinder würde etwas tun, das vollkommen falsch ist, das nicht recht ist, das nicht gut ist, das verachtungswürdig ist, was auch immer. Aber ich würde es niemals zulassen, dass jemand einfach hingeht und mein Kind zusammenschlägt. Würde ich nicht zuschauen und sagen, hast du verdient, Sohn? Sicher nicht, mein Kind. Ich würde es schon mit ihm versuchen zu regeln. Aber ich würde es nicht zulassen, dass einfach jemand hingeht und mein Kind zusammenschlägt. Also Jesus fragte sie, hat euch jemals etwas gemangelt, um ihnen zu eröffnen? Ich war immer bei euch, ich habe mich immer um euch gesorgt und nie hat euch was gefehlt. Das müssen wir lernen zu verstehen, dass Jesus Christus, wo wir auch sind, in welchen Situationen wir auch drinstecken, dass er immer bei uns ist und uns führen und tragen will. Wir spüren es vielleicht nicht immer, aber es ist die Wahrheit. Das ruft er in diesem Moment den Jüngern in Erinnerung. Fragt sie, hat euch etwas gefehlt? Nein, nie. Nie. Das ist seine Liebe, dass ihnen nie etwas gefehlt hat. Jetzt, wie wir das auch am Anfang der Bibel schon sehen können, will Gott auch geliebt werden. Er möchte von dir geliebt werden. Er zwingt niemanden. Gott sagt nicht, weil ich dich liebe, musst du mich auch lieben. Er möchte, dass du ihn lieben möchtest. Das macht die Liebe aus, das Gegenüber. Und weil er das in Praxis offenbart hat, dass ihnen nie gemangelt hat, durften sie verstehen, Jesus liebt mich. Er hat immer auf mich geschaut. Jetzt möchte er einfach sehen, wie groß ist deine Liebe zu ihm. Petrus würde für Jesus in den Tod gehen, sagt er. Petrus kommt in diese Situation, wo er das gerne zeigen möchte. Deswegen greift er zum Schwert. Er möchte Jesus Christus zeigen, ich liebe dich, ich kämpfe für dich. Jesus sagte diese Aussage, der kaufe ein Schwert, weil er wusste, jetzt kommt diese Stunde, wo ihr zeigen könnt, liebt ihr auch mich? In Praxis, wie ich das euch gezeigt habe, mit, es hat euch nie etwas gemangelt. Und Petrus in seiner Liebe, wie wir auch sagen, wenn wir von der ersten Liebe sprechen, wie das auch bei mir war, wie eine Dampfwalze über alles hinweg, gar nicht die Kosten überschlagen, ist es weise oder nicht, einfach gedrängt von der Liebe zu Jesus Christus, greift er zum Schwert und haut Malchus sein rechtes Ohr ab, weil er für Jesus kämpfen wollte. Das war keine böse Absicht. Es war eine Drucksituation, da kommen die, kommt diese Armee, diese Soldaten, sie wollen meinen Jesus, meinen Heiland kreuzigen, er hat es oft gesagt, aber ich will und ich kann es nicht zulassen. Das ist Liebe. Er zeigt damit, er möchte ja für Jesus in den Tod gehen. Er hat es ja gesagt. Jetzt, Jesus in seiner Liebe hatte aber auch Liebe für Malchus. Er ist Gott, er kannte Malchus. Er weiß, dass es ihn gibt. Er weiß, dieser Malchus wird kommen. Wir wissen, es wird nichts gesagt über Malchus. Vielleicht war er ein gottesfürchtiger Mann. Ein lieber Mann, tat viel Gutes in seinem Leben. Wissen wir nicht, aber es wäre sehr wohl möglich, dass Jesus dadurch eben auch Malchus erreichen kann. Was sollte er tun in dieser Situation, wenn die Armee kommt und diese Drucksituation? Petrus bestätigt seine Liebe, will kämpfen für Jesus. Malchus verliert sein Ohr und Jesus Christus geht zu ihm und heilte ihn. Was denkt ihr, was ist mit Malchus passiert? Denkt ihr einfach, ah, was war denn das für einer, dieser Jesus? Nein, das ist sehr wohl möglich, dass sich der bekehrt hat. Wenn der erlebt hat, diese Situation mittendrin mit der Motivation, vielleicht Unfrieden, vielleicht war er gar nicht so bereit, um Jesus Christus jetzt gefangen zu nehmen. Er musste einfach mitgehen, es war sein Job. Vielleicht war er ja schon fast so ein heimlicher Jünger, wir wissen es nicht. Aber nach dieser Geschichte, nach diesem Erlebnis, muss etwas mit Malchus passiert sein. Hey, vielleicht, wir werden sehen, vielleicht sehen wir ihn im Himmel. Vielleicht hören wir von ihm die Geschichte nochmals. Du Malchus, erzähl mal, wie war das? Das sehen wir dann, kann ich nicht sagen. Aber mit Sicherheit hat es etwas mit Malchus gemacht. Und jetzt, Petrus, der seine Liebe zu Jesus gezeigt hat, vielleicht in aller Unvernunft, was auch immer, Jesus hat gesagt, kaufe ein Schwert und dachte, ich stehe für meinen Erlöser ein, für meinen Heiland stehe ich ein. Ich habe es gesagt, nicht nur, weil ich zu meinem Wort stehe, sondern weil ich ihn wirklich liebe. Und dann lesen wir aufgrund der anderen Evangelien verschiedene Dinge, die Jesus noch zu ihm sagte. Er sagte, stecke dein Schwert weg, denn wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Er sagte zu Petrus, soll ich diesen Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Vielleicht war es eine kleine Schelte an Petrus. Innerlich sagte vielleicht, oder hat Jesus gesehen, Petrus liebt mich, aber er ermahnt ihn, das ist nicht recht so. Habt ihr gesehen, er liebt mich. Und jetzt, glaube ich, kommt der Punkt, warum Petrus ihn danach verleugnet. Petrus war vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ich sage es mit meinen Worten. Ich wollte für dich kämpfen, Herr Jesus. Ich bin das Einzige, ich habe nicht gefragt, was sollen wir tun. Ich bin bedingungslos in diesen Kampf gegangen und wollte für dich einstehen. Ich habe es bewiesen, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, stecke dein Schwert weg. Petrus, hast du nicht verstanden? Ich muss den Kelch trinken, der mir mein Vater gegeben hat. Und dann kommt vielleicht eine kleine Enttäuschung auf in Petrus Herz. Und danach kommt eben diese Situation, als er ihn verleugnet. Er war nicht mehr in dieser Situation, als er sagte, ich bin bereit, für dich in den Tod zu gehen. Er ist nicht mehr in dieser Situation, wo er bewiesen hat, dass er kämpfen will für Jesus Christus. Bedingungslos. Komme, was kommen will, ich stehe für dich ein. Er ist in der Situation, dass Jesus ihm sagte, stecke dein Schwert weg. Es geht nicht einmal darum, was Jesus genau meinte. Es geht nur darum, wie hat es Petrus verstanden. Und wahrscheinlich, ich kenne das, bei den Eiferern, das sind sehr sensible Leute auch. Leute, die eine unglaubliche Hingabe haben, die kämpfen für Jesus. Das sind auch sehr zarte Seelen oftmals. Man sieht es halt nicht so gut. Aber sie sind halt auch schnell in einer Enttäuschung drinnen. Kommen schnell in eine Resignation. Weil sie einfach darüber nachdenken und das in ein Verhältnis stellen. Warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Ich habe so viel für Jesus gegeben. Warum bin ich jetzt in dieser Situation, dass ich, wenn ich ehrlich bin, ein wenig enttäuscht bin von Gott? Wie kann er das zulassen? Ich verstehe es, wenn er es bei ihm zulässt oder bei ihr. Aber warum bei mir? Ich habe eine solche Hingabe zu Jesus Christus. Warum bei mir? Und dann sind wir geschwächt, dann sind wir schwach im Geist. Dann kommen wir in Situationen, wo die Worte, die wir groß herausposaunt haben, einfach so sich auflösen und wir uns zu sehr auf die Enttäuschung konzentrieren, dass das vielleicht doch nicht so recht war und uns die Kraft fehlt, für Jesus einzustehen. Das ist passiert bei Petrus. Es ist nicht einfach großes Maul gehabt und jetzt ist er aufs Maul gefallen, sondern es ist etwas dazwischen passiert, was uns einfach im Lukas-Evangelium so eröffnet wird. Und das kann uns sehr wohl auch passieren. Wir haben den Auftrag als Christen, wir haben auch ein Schwert, das Schwert des Geistes. Wir haben auch den Auftrag, es zu benutzen. Wir sollen den Menschen von Jesus erzählen. Wir sollen ihnen sagen, wie er sie liebt, wie er sie retten möchte. Wir können es mit seinem Wort tun. Wir brauchen nicht einmal eigene Worte zu kreieren oder Sätze zu formulieren mit der Überlegung, die könnten vielleicht irgendwo in ein Herz dringen. Wir haben das zweischneidige Schwert, das dringt in jedes Herz. Es sei denn, es ist schon so verstockt. Wie kämpfen wir mit dem Schwert? Sind wir auch bereit, bedingungslos aus Liebe hinzugehen? Uns hinzustellen, den Menschen zu sagen, was Gott zu sagen hat. Sind wir bereit, in Kauf zu nehmen, dass auf diesem Weg, der ist gepflastert, vielleicht mit Enttäuschung, der ist gepflastert mit vielleicht kleinen Zweifeln, der ist gepflastert mit Leid, mit Traurigkeit, mit Tränen. Sind wir bereit zu verstehen, dass wenn wir die Bereitschaft haben, für Jesus einzustehen, für Jesus zu kämpfen, dass er das sieht und dass er es nicht in den Vordergrund stellt, wenn wir mal fallen. Wir fallen immer wieder. Aber es ist nicht der Fokus. Jesus hat sich nicht, er hat nichts mehr dazu gesagt, als Petrus ihn verleugnete. Petrus weinete bitterlich. Und das, liebe Geschwister, ist so schön zu wissen, wie das ist mit unserem Herrn, wie das ist in der Nachfolge Jesu Christi. Nicht in Illusionen leben von jetzt habe ich das beste Leben auf der Welt. Du hast das ewige Leben. Du wirst in die Herrlichkeit eintauchen durch die Gnade unseres Herrn. Aber wie du verstehen musst, also ihnen die Frage stellte, du musst wissen, in welcher Situation du gerade auch drinsteckst. Jesus ist bei dir. Jesus will dir helfen. Er möchte dich durchtragen. Er will dich erbauen, aber auf seine Zeit. Und sei dir gewiss, in dieser Zeit kannst du ihm auch zeigen, ob du ihn liebst oder eben wenig liebst. Das wollte ich heute aufgrund dieses Textes so weitergeben und hoffe, dass wir zusammen im Herzen dieses Gut tragen. Wir sind bereit, für dich zu kämpfen. Aber Herr, du weißt um unsere Schwachheit. Und was schlussendlich, als Jesus zu ihm sagte, zu Petrus, und wenn du dermaleinst dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Wenn wir uns bekehren oder wieder aufstehen, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, kann eine große Hilfe sein für unsere Geschwister, die dann irgendwann mal durch dieses Tal gehen. Dann können wir sie auch stärken. Deswegen lässt der Herr solche Dinge auch zu. Amen. Ich möchte abschließen mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus, das uns so viel eröffnet über dich, über uns, Herr. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen, sehen dürfen, dass du immer treu bist, dass du uns bedingungslos liebst, Herr Jesus. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir zu dem stehen, was wir sind, nämlich nur begnadigte Sünder. Danke, dass wir die Gewissheit haben, dass du uns hilfst, dass du uns trägst. Danke, Herr Jesus, dass du uns zurechtweist, Herr, wenn wir auch nicht so wandeln, wie wir sollten. Hilf uns, das immer dankend anzunehmen. Und wenn wir enttäuscht sind über Situationen, vielleicht auch über dich oder Geschwister, hilf uns, Herr Jesus, darüber hinwegzusehen und uns wachsen zu lassen in der Liebe zu dir und unseren Nächsten. Wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können, Herr. Schenk uns deine Gnade, dass wir einer verlorenen Welt den Glauben an dich vorleben dürfen, dass Menschen erkennen dürfen, dass du auch sie liebst und auch sie retten möchtest. Segne bitte, Herr Jesus Christus, diese Gemeinde, segne die Geschwister hier. Ich bitte dich, dass du Menschen zufügen kannst, dass du Menschen erreichst, Herr, und dass dein Wort immer wieder gepredigt werden darf. Dass du mit deinem Geist überführst, Herr Jesus, und dass Menschen sich bekehren oder Buße tun von Dingen, wo sie Buße tun müssen. Ich danke dir für deine Gnade, deine Liebe. Bitte dich, dass du bald kommst, Herr Jesus, und bitte das alles in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.